Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
Du musst jetzt den Faden wiederfinden, weil...
Jetzt hast du gesagt. Ja. Und jetzt sind wir beim Du.
Sind wir schon.
Ja, das waren wir dann plötzlich beim Du. Dabei habe ich Dieter Hecking total tapfer gesiezt und eigentlich insgeheim darauf gewartet, wann wir uns endlich duzen. Was für ein Gespräch, was für ein Gesprächspartner. Über Kabinen, die Wohnzimmer sind, über Erfolge und Niederlagen, über Anrufe von seiner Frau, die ihn runterbringen, über den Bergdoktor, über die magische Uhrzeit 1848 und ach, hört doch einfach selbst. Wie schön, seitdem ich Sonntag erfahren habe, dass mein Treffen hier auf dem Grünkanapee klappt, bin ich sehr beschwingt, aber bin auch total aufgeregt. Ich bin total froh, mein Gast hier heute im Schauspielhaus Bochum ist Dieter Hecking, VfL-Cheftrainer. Hallo.
Hallo.
Ich glaube, man hört mein Herz rasen.
Ein wenig, die Treppenstufen waren zu steil, glaube ich.
Die Treppenstufen waren zu steil und VfL-Cheftrainer, obwohl ich ja sagen muss, ich bin ja schon ein alter Hase, es ist mein 5. VfL-Cheftrainer. Ach nee, gar nicht. Peter Neururer war damals schon gar keiner mehr, als wir uns vor 6 Jahren hier getroffen haben. Dann Thomas Reis, dann Thomas Letsch, Heiko Butscher, jetzt Dieter Hecking.
Das ist ganz schön lang, die Liste in 5 Jahren.
Ja, ich hoffe, die wird jetzt nicht mehr so lang.
Ja, das werden wir sehen.
Das werden wir sehen, ne? Ja, ich habe gerade gestern noch einen Aufkleber von meinem Bulli abgepult. Auf dem VfL-Aufkleber hat ein Augsburg-Aufkleber geklebt. Ist mir erst gestern aufgefallen. Mhm. Ja, und da sage ich doch jetzt mal, nach Augsburg ist vor Bremen, oder?
Ja, so sehen wir das natürlich auch, wenn ein Spiel gespielt ist. Wir können es ja nicht wieder zurückholen. Die Punkte sind leider nach Augsburg gegangen und seit gestern läuft die Vorbereitung auf das Bremen-Spiel. Und das Wochenende war nicht ganz so schön nach einer Niederlage zu Hause, wo wir eigentlich wirklich mehr verdient gehabt hätten. Ja, ist klar. Also wenn man ja mit dem Fußball und auch gerade hier insbesondere in Bochum mit dem VfL fiebert, dann sind solche Niederlagen immer extrem bitter. Wir wissen aber natürlich auch, dass der VfL eine bewegte Geschichte hat, wo so Auf- und Abs ständig immer dabei sind. Und aber die Hoffnung ist nach wie vor und der Glaube ist nach wie vor da, dass wir doch zumindest die Relegation noch schaffen. Und was in der Relegation möglich ist, hat man ja im letzten Jahr gesehen.
Das stimmt. Jetzt haben Sie schon ganz viel vorweggenommen, was ich Sie fragen will. Also jetzt noch mal kurz zum Samstag. Wie ist es denn so 50 Sekunden oder 30 Sekunden, keine Ahnung, vor Abpfiff, wenn Sie wissen, gleich muss er abpfeifen und die Idee des Spiels war eigentlich eine andere, die Sie hatten. Wie geht's Ihnen denn dann?
Ja, das ist ein guter Moment eigentlich. Diese letzten Sekunden weißt du, der Ball ist bei uns in der Hälfte, der Gegner hat den Ball. Und dann weißt du, dann fragst du nochmal den Co-Trainer, wie lange ist der noch? Und wenn er dir dann sagt, ja, eine Minute noch und du siehst, wird eng, dass wir nochmal im Ballbesitz kommen, dann findest du dich irgendwo im Kopf damit ab, dass gut, das Spiel wird jetzt nicht mehr gewonnen werden oder beziehungsweise unentschieden gespielt. Und dann geht's eigentlich schon los. Was sagst du der Mannschaft? Wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es selber wahrgenommen? Also du ratterst innerhalb kürzester Zeit dir, glaube ich, 1000 Fragen durch den Kopf gehen, weil du gleich weißt, du stehst gleich vor der Kamera, du stehst vor den Journalisten bei der Pressekonferenz, du musst gleich vor der Mannschaft sprechen. Und das sind erstmal so ganz normale Abläufe, die sich natürlich bei mir über die Jahre auch eingepflanzt haben. Und das ist auch Routine. Trotzdem ist natürlich jedes Spiel an sich der Ausgang immer ein anderer. Mhm. Du musst dich immer wieder aufs Neue vorbereiten. Und das war jetzt auch nach dem Augsburg-Spiel oder so, die letzten 30 Sekunden, sage ich mal, vor dem Abpfiff, war klar, das Spiel wird verloren. Dann guckst du ganz kurz, denkst du, wie waren die Zwischenstände bei den anderen? Das kriegt man ja auch so unterschwellig immer mal mit, wenn man so mal guckt, wenn die Zwischenstände eingeblendet werden. Sie sahen noch ganz gut aus, die anderen lagen auch zurück. Und dann hast du so irgendwo schon, spulst du was ab. Und das ist Business as usual, will ich mal sagen. Und am Ende des Tages geht es dann wirklich darum, dass du relativ schnell bei dir sein musst, um eben dann auch vor der Kamera und vor der Mannschaft, vor allen Dingen vor der Mannschaft, dann das Richtige einzuordnen und ohne dann groß in die Analyse zu gehen.
Aber wann lässt man denn, weil Sie ja gerade gesagt haben, das ist ja dann schon so ein bisschen automatisiertes Verhalten, aber wann lässt man denn seine Verletzbarkeit oder seine Gefühle dann dazu, auch Wut, Trauer, alles, was vielleicht dazugehört in der Kabine?
Das passiert mir selten, da bin ich sehr kontrolliert eigentlich. Aber es gibt so Spieltage, wo ich dann auch merke, boah, das war jetzt einfach eins zu viel. Oder ich sag mal so, nach dem Bayern-Sieg zum Beispiel musste ich selber erstmal so fünfmal durchatmen, weil die Emotion war extrem nach dem Sieg. Du sagst, boah, da hast du was Außergewöhnliches geschaffen mit deiner Mannschaft hier, diesen Sieg. Ja, und es gibt aber auch mal Momente, wo ich dann ganz alleine, bin meistens einer der Ersten dann nach dem Spiel in der Kabine, weil ich gehe selten ja dann noch kurz zu den Schiedsrichtern noch und dann gehe ich aber meistens schnurstracks in die Kabine, weil ich dann eben diese 2 Minuten für mich selber brauche, wo ich dann sage, so reflektier dich. Da gibt es dann auch schon mal einen Urschrei oder einfach mal einen Schritt gegen irgendwas, was gerade im Weg steht. Das gibt's auch.
Und dann sind Sie allein in der Kabine auch manchmal?
Oftmals, ja.
Ja?
Weil alle noch irgendwie am Platz rumwuseln, die Zeugwarte die Sachen einsammeln, die Physios sich vielleicht um die Spieler kümmern. Und dann bist du so ein Moment für dich alleine, den du dann auch genießt oder nicht genießt. Je nachdem.
Und dann sammeln sie sich und dann überlegen sie, was sage ich den Spielern jetzt gleich? Weil die sind ja dann zum Teil auch in der Mixed Zone und da stehen wir dann ja immer und die Spieler werden dann geholt und es wird angesagt, der Trainer möchte bitte sprechen.
Ja, genau, weil ich halte nichts davon, das unmittelbar auf dem Platz zu machen, dass sich so ein bisschen eingebürgert hat die letzten Jahre, dass viele Trainer ihre Mannschaft gleich auf dem Platz zusammenholen. Ich finde es halt einfach besser so, wenn man das in der Kabine macht, in dem Raum, wo man sich als Wohnzimmer wohlfühlen sollte. Da kann man dann auch genau das reden, was man eigentlich im Kopf hat und nicht irgendwo Plattitüden raushaut, die sowieso keiner hören will. Und deshalb ist es für mich sehr wichtig, die Mannschaft nach dem Spiel, gut, die Pflichtinterviews müssen gemacht werden und das dauert dann mir manchmal immer zu lange, da wird der Jens immer, unser Pressesprecher, immer so ein bisschen von mir angefaucht. Ich sage, jetzt hol die endlich rein, ich will jetzt, dass hier Ruhe reinkommt, dass die Jungs auch abschalten können, weil dann beginnt ja für mich erst der Marathon mit den ganzen Interviews. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass die Jungs einfach von mir eine kurze Einordnung erfahren und auch sie dann ihren Frust auch schon mal rauslassen können.
Das hat auch schon eine andere Dringlichkeit, seitdem Sie Trainer sind. Also die werden schon eindringlicher zurückgerufen.
Nein, weil es ist mir einfach wichtig. Ne? Nicht, damit ich ihnen irgendwas vorgebe, was sie sagen sollen vor den Kameras, sondern mir geht es einfach darum, dass wir zusammenkommen und vielleicht den Moment der Freude oder der Enttäuschung einmal kurz 2-3 Minuten für uns haben. Ja, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, um das auch zum Verarbeiten gleich wieder anzustoßen, weil das hängt natürlich bei allen in den Köpfen. Also so ein Spiel Augsburg, das hängt bei mir nach bis Montagabend oder Dienstagmorgen, wo ich wieder nach Bochum gefahren bin aus Hannover. Und den Spielern geht's ähnlich. Ja, dann hast du die erste Trainingseinheit der Woche, wo du dann merkst, na, so ganz raus ist es noch nicht aus den Köpfen, du musst noch ein bisschen mit ihnen reden und das ist dann der Ablauf.
Das war auch eine Frage, die ich jetzt streichen kann.
Ja, gut. Ich habe viel zu erzählen.
Also empfinden Sie wirklich die Kabine so als ein Wohnzimmer?
Ja, die Kabine ist unser Wohnzimmer. Deshalb bin ich kein Freund davon, dass die Fernsehanstalten gerne rein wollen in die Kabine, weil ich glaube, da wird immer noch sehr, sehr viel normal gesprochen, wird sehr viel Wahrheit gesprochen, wird nichts irgendwie verschönt oder beschönt, sondern da ist wirklich ohne Schminke wird da gesprochen und das ist für mich extrem wichtig, weil da muss ich meine Emotionen ausleben, da kann ich die Mannschaft packen, da können aber auch mal die Spieler so sein, wie sie eigentlich, weil wo können sie sich noch frei bewegen? Ja, bei uns in der Kabine geht das noch.
Ich war einmal da drin mit Philipp Bönig, der hat die mir gezeigt damals noch.
Gut.
Ich glaube, das wäre heutzutage gar nicht mehr möglich.
Ja, wenn keiner da ist, Führungen wie hier im Schauspielhaus sind auch bei uns möglich, habe ich mir sagen lassen.
In der Kabine dann, also in eurem Wohnzimmer, ist dann nach so einem Augsburg-Spiel, frage ich mich, was ist denn so die gesamte Arbeit von Ihnen? Weil Sie wirken ja wirklich auch für mich wie so ein Fels auch in der Brandung, ja? Und sind Sie dann auch so Tröster, also fließen dann da auch Tränen?
Tröster weniger. Tränen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht, wenn's
noch gar nicht? Im Bochum noch gar nicht?
So emotional noch nicht. Ja, also da ist wirklich so, wo ich einfach denke, wir arbeiten natürlich auch auf ein Ziel hin, seitdem ich da bin, diesen Klassenerhalt noch zu realisieren. Natürlich gab es auch bei mir schon Momente, wo in der Kabine Tränen flossen. Klar, wenn du ein außergewöhnliches Spiel gewinnst, wenn du einen außergewöhnlichen Titel erreichst, aber eben auch, wenn du ein Spiel verlierst, wo du hättest nicht verlieren dürfen. Ja, dann gibt es auch mal Einzelschicksale, schwere Verletzungen oder wie auch immer. Das ist natürlich auch bei uns möglich, dass auch mal Tränen fließen. Es ist nicht so, dass die Männer keine Tränen verfließen bei uns. Und nein, das ist schon etwas, wo wirklich dieser Ort soll wirklich auch so sein.
Aber jetzt in Bochum noch keine Tränen.
Bis jetzt kann ich mich noch nicht erinnern, war viel Lachen dabei, aber im Moment ist natürlich die Situation nicht ganz so zum Lachen, weil das merkt man schon, der Druck steigt jetzt, das Finale steht irgendwann an, die letzten 5 Spiele und wir wissen um die Ausgangssituation, seit dem letzten Wochenende es wahrscheinlich nur noch um Platz 16 geht, da haben wir aber alle Chancen, das zu schaffen und da gilt es jetzt wirklich den kompletten Fokus drauf zu legen.
Wären Sie denn ein guter Tröster?
Das ist schwierig. Nee, manchmal bin ich kein guter Tröster. Also, da würde ich dann eher Familie mal fragen, aber ich glaube, meine Frau und meine Kinder sagen da eher nicht so gut.
Das hätte ich sie jetzt auch gefragt. Aber bei 5 Kindern muss man ja gut trösten können.
Ja, muss man, aber das war eben, ich war, dadurch, dass der Beruf eben es mit sich gebracht hat, war meistens so eine Wochenendfamilie, sage ich mal. Und meine Kinder sind sehr von meiner Frau geprägt und auch erzogen worden. Und ich bin eher der Schlichter zwischen Mutter und Vater und Kind. Nicht der Tröster, ich muss öfters mal schlichten.
Ah. Und in der Kabine, sind Sie da auch der Schlichter? Also gibt es da auch da mal Stress so von wegen, boah, wegen dir und warum hast du nie aufgepasst? Und
ja, natürlich, die Fehler werden natürlich klar benannt und auch analysiert und besprochen.
Auch so direkt? Also direkt so nach dem Spiel, dass man sich auch so...
Nein, direkt nach dem Spiel nicht. Also ich gebe da schon den Spielern die Möglichkeit. Natürlich werde ich gefragt, wie jetzt bei Augsburg, was war beim zweiten Gegentor, darf das so fallen? Natürlich, da hat der Tim Oermann, das benenne ich dann auch. Das muss auch ein Spieler aushalten, weil er weiß es ja selber, dass er in dem Moment den Fehler zu viel gemacht hat, wo vielleicht auch in der Kette er vielleicht der Letzte war. Das benennen wir natürlich schon, weil die müssen ja auch daraus lernen, die Spieler, dass eben die Fehlerquelle oder die Fehler eben abgestellt werden, das ist ganz klar.
Ist das für Sie jetzt Worst Case, was passiert ist? Weil wir haben ja jetzt alle gehofft auf den Sieg noch gegen Augsburg, dann hätte es ja anders ausgesehen und wenn die anderen Mannschaften auch nicht gepunktet hätten. Und ist das jetzt Worst Case? Oder ist es sowieso so, wie was ich gerade gesagt habe, Sie wirken wie der Fels, so ich rechne mit allem und ich packe auch alles an und mit mir geht alles und wir schaffen es sowieso?
Ja, wenn es so einfach wäre, dann bräuchten wir jetzt nicht darüber mehr sprechen, dann ist ja klar, dass wir es schaffen. Es ist für mich kein Worst Case, nein. Blicken wir zurück, 5 Monate zurück, als man mich angesprochen hat, ob ich die Aufgabe in Bochum übernehmen will, da war ich mir der Schwere der Aufgabe bewusst. Also wenn du nach 9 Spielen 1 Punkt hast, dann habe ich die ersten 4 Spiele, habe ich ja auch noch mit der Mannschaft 1 Punkt geholt. Wenn du nach 13 Spielen 2 Punkte hast, dann hast du normalerweise gar keine Chance mehr. Das ist die Wahrheit, das muss auch jedem bewusst sein. Wir haben dann etwas geschaffen, dass wir zumindest ein Wir-Gefühl geschaffen haben, dass wir es geschafft haben, aus den vorhandenen Spielern, aus dem Spielermaterial, das, glaube ich, viel oder oftmals sehr, sehr viel rauszuholen. Aber es gibt natürlich immer wieder Rückschläge, wie das Stuttgart-Spiel, wo das bislang vielleicht einzige richtige Spiel war, wo wir total neben der Spur waren, seitdem ich da bin. Und es zeigt mir, ja, wir haben schon aus der Mannschaft noch wieder was bewegt, was rausgeholt, aus der Lethargie geholt. Wir haben es geschafft, dass wir sehr, sehr konkurrenzfähig sind, dass es wieder unangenehm ist, gegen uns zu spielen. Was wir eben noch nicht geschafft haben, und das ist dann eben auch immer wieder das Gleiche, am Ende des Tages ist es dann auch Qualitätsfrage. Ja. Warum brauchen wir halt 20 Torschüsse für ein Tor, während andere Mannschaften 3 Torschüsse haben und wir schießen 3 Tore? Das ist dann auch ein Stück weit Qualität, aber das kann man nicht herbeizaubern. Das heißt, es ist immer wieder das Arbeiten mit den Spielern, ihnen immer wieder Vertrauen geben, dass sie das Vertrauen auch spüren. Ich glaube, das spüren sie bei mir, genauso wie sie auch das Vertrauen der Fans spüren. Es ist nicht selbstverständlich, dass nach dem Stuttgart-Spiel die Jungs vor der Kurve stehen und trotzdem Aufmunterung kommt. Das habe ich auch schon anders erlebt bei anderen Vereinen. Also von daher glaube ich schon, dass wir kein Worst-Case-Szenario haben, sondern wir haben das realistische Szenario. Und ich glaube, wir hätten alle unterschrieben damals zu Beginn meiner Tätigkeit, wenn wir am 29. Spieltag 2 Punkte Rückstand auf Platz 16 haben, unterschreiben wir mit allen Möglichkeiten, die uns dann die letzten 5 Spiele geben. Und ja, so gehen wir jetzt die Aufgabe an.
Und es ist ja auch so, was Sie sagen, ich habe irgendwann mal Toto Lucia in der Stadt getroffen, das war kurz nachdem Sie angefangen haben oder vielleicht so 4 Wochen, dann hat er gesagt, ja, wir haben den Glauben und den Stolz in unsere Mannschaft wieder zurückbekommen, es macht so Spaß zu trainieren, das ist ja auch das, was man seitdem eben hört, seitdem Sie hier sind aus aller Munde, das empfinden wir Fans so und deswegen ist es auch so, Sie stehen ja überhaupt nicht zur Disposition. Alle stehen hinter Dieter Hecking und seinem Team. Das ist wirklich auch schon besonders, was man hier so in der Stadt auch fühlt. Wie erklären Sie sich das?
Das weiß ich nicht. Ich spüre aber diese enorme Wertschätzung. Also das ist nicht so, dass das bei mir nicht ankommt. Ne? Also ich habe es selten so erlebt wie in der Form jetzt. Klar, in Wolfsburg war es halt auch ein Riesenerfolg in der Stadt damals mit Pokalsieg und Supercup gewinnen und Champions League spielen. Das war ein sportlich Riesenerfolg für mich. Da war diese Wertschätzung da. Jetzt ist, glaube ich, einfach die Art und Weise. Ich habe ja gesagt, ich habe noch nie im Ruhrgebiet gearbeitet, obwohl ich in Castrop-Rauxel geboren bin, in Soest groß geworden bin, dass das immer für mich so ein Traum war. Und ich glaube, diesen Menschenschlag verstehe ich halt wahnsinnig gut, weil meine Eltern kommen aus Arnsberg und aus Bruchhausen, meine Frau kommt aus Witten. Ja, also wir verstehen die Leute, glaube ich. Und ich glaube, hier im Pott ist es einfach so, dass du musst einfach die Wahrheit aussprechen. Und dann glaubt man dir.
Ja, so ist es.
Ganz einfach.
Sie haben es ja auch schon mal geschafft, die Relegation, ne? Ja. Nürnberg gegen Augsburg 2009, stimmt das?
Ja.
Ohne, dass ich nachgucken muss, ich glaube, ich habe es gut ausgehört.
2010.
Genau. Ja, das heißt, und die Mannschaft kann es ja auch schon, haben sie ja letztes Jahr auch bewiesen, das heißt, eigentlich steht ja alles dafür, oder?
Wir stehen dafür, ja. Was die anderen vorhaben, kann ich nicht sagen. Die wollen natürlich auch, Heidenheim und Kiel wollen natürlich auch die Relegation schaffen. Ja, ich kann es jetzt nicht vorhersagen, wie es ausgeht. Die Hoffnung, der Glaube ist da, dass wir es schaffen können. Wir brauchen aber dafür mit Sicherheit noch den einen oder anderen Sieg, um es dann auch zu lösen. Und es wird ein Herzschlagfinale werden, da können wir uns sicher sein.
Ist es denn jetzt wirklich so, dass Sie so hundertprozentig daran glauben müssen? Die Frage habe ich schon mal Heiko Butscher hier gestellt letztes Jahr, ob er wirklich hundertprozentig daran geglaubt hat. Fällt mir jetzt gerade ein.
Also ich
weiß nicht mehr, was er gesagt hat.
Ich glaube, das Wort müssen in dem Zusammenhang würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach du merkst das, ja, ob was geht oder ob was nicht geht. Also ich würde dir auch sagen, wenn ich das Gefühl hätte, das wird richtig knapp. Ja, weil ich vielleicht das Gefühl habe, die Mannschaft, die Spieler sind mit ihren Gedanken schon bei anderen Vereinen, die kommen mit der Situation, mit dem Stress nicht zurecht. Das ist aber nicht zu spüren. Ja, die Spieler stehen zum VfL Bochum, sie wollen hier bis zur letzten Minute alles versuchen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn man heute Morgen das Training sieht, da war eine Begeisterung da, was der Toto geschildert hat. Das spüren wir ja auch als Trainerstab. Ja. Ob eine Mannschaft lethargisch ist und du musst sie immer wieder antreiben auf dem Platz. Oder so wie heute Morgen, ja, da war ich auch ein bisschen lauter von der Stimme, wie so ein Regisseur, der sagt, hey, ich will mehr von euch. Ja, und plötzlich haben sie dann gezündet. Ja, und dann war es ein Training, wo wir alle nachher gesagt haben, boah, dieses Training gibt uns ein wahnsinnig gutes Gefühl für Bremen. Ja, und das müssen wir uns genauso erarbeiten wie ein Schauspieler, der auch darauf hinarbeitet, auf die Premiere und dann auch Lampenfieber hat. Und dann hat er irgendwo einmal seinen Auftritt, das war's, so muss es sein. Und das ist bei uns die Trainingswoche, wo wir heute Morgen trainieren haben. Wenn wir das reinbringen in Bremen, dann können wir Werder Bremen sehr gefährlich werden. Und das ist jetzt die Aufgabe, das bis Samstag hinzukriegen.
Nur wer selber brennt, kann andere entzünden.
So auch.
Hatte ich jahrelang bei mir so als Postkarte.
Ja, die Postkarte kenne ich auch.
Gibt es denn auch mal so dunkle Momente, dass Sie so, also weil jetzt müssen Sie ja die ganze Zeit glauben und jetzt müssen Sie die ganze Zeit auch diesen Glauben vermitteln und gibt es denn auch mal so Momente nach so einem Augsburg-Spiel, das Ihnen zum Heulen zumute ist oder sind Sie so ein Typ, der sagt, Dieter Klaus, hier wird nicht gejammert?
Also nein, ich glaube, aufgrund von Niederlagen, als kleines Kind habe ich nach Niederlagen immer geweint. Also ich konnte nie verlieren. Ja, ich weiß noch, meine Eltern haben gesagt, du kommst nicht mehr zum Fußball, wenn du jedes Mal hier in der Heulsuse abfehlst, wenn du das Spiel verloren hast. Das ist so, natürlich ärgere ich mich. Aber nein, ich glaube, das ist natürlich mit 60 Jahren und jetzt über 20 Jahren Trainertätigkeit und seit 40 Jahren im Profifußball unterwegs. Du hast schon viel erlebt. Und trotzdem schreibt der Fußball immer auch für mich neue Geschichten, wo mir einfach noch nie so richtig zu heulen war, mir noch nie, weil ich glaube, Fußball soll ein Spiel sein. Es bleibt für mich ein Spiel, was mir seit meinem 7. Lebensjahr unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und es ist für mich nie Stress gewesen oder Druck gewesen. Es war für mich immer eine Herausforderung, das Bestmögliche aus mir rauszuholen als Spieler, das Bestmögliche als Trainer von meinen Mannschaften rauszuholen. Und ich glaube, das hat mich immer wieder angetrieben, genau auch nochmal auf die Trainerbank zurückzugehen, nachdem ich jetzt 4 Jahre als Vorstand gearbeitet hatte in Nürnberg. Und ich bereue keinen Tag, seitdem ich hier bin. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Also was ich mich dann ja auch zwischendurch frage ist, ne, weil das haben Sie ja auch schon mal in einem Interview gesagt, dass es eben immer noch Spaß macht, der Spaß am Spiel. Trotzdem fragt man sich ja eben, wenn das dann so einen Ausgang hat wie am Samstag gegen Augsburg, ist es denn wirklich Spaß? Was macht denn daran Spaß, wenn man seine Mannschaft...
Es macht mehr Spaß zu gewinnen, ja, also das ist ja klar, aber nein, weil wir haben auch da in dem Spiel, wir sind nicht so gut reingekommen ins Spiel, war ein bisschen zäh am Anfang, dann haben wir angefangen, was können wir bewirken mit der Mannschaft zusammen, was können wir umstellen, haben dann so eine ganz kleine taktische Anpassung gemacht in der Halbzeit mit einer ganz großen Wirkung, dass wir plötzlich einen riesen Druck aufgebaut haben auf das Augsburger Tor, viele Torchancen gehabt. Und ja, man wünscht sich dann, dass die 10 Zentimeter, ich glaube bei Orditz war es, wo er dann am Ball vorbeigrätscht, dass er die 10 Zentimeter gehabt hätte. Natürlich wünscht man sich das, aber das ist eben Fußball. Ja, es gibt nur die drei Möglichkeiten. Du gewinnst, du spielst unentschieden oder du verlierst. Und alles habe ich nun zigmal erlebt und da kann ich nicht nach jeder Niederlage total am Boden liegen und sagen, so ein Scheiß wieder. Und genauso bin ich auch nicht nach einem Erfolgserlebnis in München. Ja, da war ich kurz auch euphorisch, aber dann holt mich das auch relativ schnell wieder ein, weil ich sage, nee, das war jetzt ein Spiel, gut, dass wir drei Punkte haben, aber nächste Woche geht es schon wieder weiter. Und das ist einfach so ein Automatismus, der in mir drin ist.
Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die mich persönlich aber auch immer total interessiert, ob Sie die Erfolge Ihres Lebens so gut feiern können.
Ja, das kann ich. Ja, also feiern gehört für mich dazu. Das, klar, wenn was Außergewöhnliches geschaffen ist. Ja, also ich bin jetzt keiner, der mittendrin immer wahnsinnig viel feiert. Ja, so bei mir ist immer so der
Außer in Soest.
Ja, Soest, Allerheiligenkirmes, ja, und Geburtstage natürlich auch. Aber nein, es ist so, dass du musst die Feste feiern, wie sie kommen. So nach dem Motto handle ich. Und wenn was Außergewöhnliches, Positives passiert ist, warum soll man das nicht auch mal mit einem schönen Glas Bier oder so auch mal feiern und auch mal ein zweites trinken? Das gehört für mich auch mittlerweile dazu. Als junger Trainer habe ich es mir nie vorstellen können, weil das geht nicht, du hast Vorbildfunktion und in der Öffentlichkeit sowieso nicht. Und dann habe ich aber mir auch irgendwann gesagt, nee, das bin ich eigentlich gar nicht. Also ich will schon, dass ich in Ruhe mich irgendwo hinsetzen kann, auch mal mein Bier trinken kann. Dann, na klar, wirst du erkannt und wirst auch angesprochen, aber auch da habe ich mittlerweile mich am Anfang war es immer so unangenehm, jetzt haben sie mich wieder erkannt und sprechen sie über dich und das war mir immer unangenehm, weil ich nie so auf so einem höheren Sockel stehen will. Ich sage, ich will eigentlich am liebsten immer mittendrin stehen und den Menschen so gegenüberstehen, ungeschminkt. Ja, ich bin halt der Trainer, gut, aber ich möchte eben auch die Geschichten der anderen Menschen kennenlernen. Ja, und das ist mir extremst wichtig, weil so baut man dann auch Vertrauen auf und man kommt nicht irgendwie rüber, dass man abgehoben ist. Und das war mir immer zuwider, Leute, die ihre Rolle als Fußballtrainer oder überhaupt im Fußballgeschäft, ja, wir verdienen sehr viel Geld, wir stehen über den Dingen, wir sind in der Öffentlichkeit. Es gibt 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland. Jeder kennt deinen Namen, jeder kennt dein Gesicht, aber das muss man ja nicht ausleben.
Aber hier in Bochum hat man das ja wirklich auch gerne, dass man quasi dem Trainer begegnet, sich fotografieren lassen kann. Also alleine jetzt an der Pforte, als ich auf Sie gewartet habe, da sind ja, weiß ich nicht, 20 jetzt vorbeigekommen, die gesagt haben, oh, die Taking heute, wann denn?
Ja, aber das ist eben vielleicht auch die Art, das nehme ich dann als Lob, ja, weil dann scheint meine Art bei den Leuten anzukommen, dass man mir auch Niederlagen verzeiht als Cheftrainer. Das ist nicht häufig so bei Fans, dass sie Niederlagen dem Cheftrainer verzeihen. Aber ich glaube, das ist die Art, wie ich, glaube ich, hier den Leuten begegne. Und sie wissen einfach, ja, es ist einer von uns und der schafft das schon.
Das heißt, Sie fühlen sich auch sehr wohl hier und das heißt ja wiederum, es braucht vielleicht gar nicht den Klassenerhalt, um hier zu bleiben.
Nee, den braucht es nicht, genau. Den muss es nicht unbedingt brauchen, da haben Sie recht.
Gut, ich frage weiter. Um nochmal ganz kurz, also ich will gar nicht auf Augsburg rumhacken, sondern eher auf diese, um Sie als Mensch kennenzulernen. Können Sie denn dann schlafen nach so einem Spiel? Oder ist Adrenalin, egal ob jetzt Niederlage oder Sieg, wie geht's Ihnen dann? Ich weiß zum Beispiel, Thomas Letsch hat erzählt, er guckt Bergdoktor.
Ist eine gute Serie, gucke ich auch. Gucke ich auch, aber immer Donnerstag schon, nicht Samstags. Das ist Pflichttermin. Habe ich durch meinen Zeugwart bei Borussia Mönchengladbach, Markus Breuer, der hatte jemanden, mit dem er das auch immer geguckt hat, mit dem Spieler, und die haben sich dann immer darüber unterhalten wollen. Und na, was ist denn das? Ja, musst du gucken. Bergdoktor, musst du gucken. Und ich habe das dann ein, zwei Mal gesehen und das ist wirklich nicht schlecht. So total zum Abschalten und leichte Kost und inhaltlich ja kann man auch nachvollziehen, was sich da abspielt. Und die Serie sehe ich seitdem auch. Ja, und wenn man jetzt mal den Samstagabend von Augsburg nimmt, ja, dann war alles durch. Teile meiner Familie waren im Stadion, sind dann irgendwann nach Hause gefahren. Dann bin ich runter in die Trainerkabine. Wie häufig dann, sind auch alle ausgeflogen schon, ist keiner mehr großartig da. Und dann saß ich mal im Büro, habe ich mir das Fernsehen angemacht, war Dortmund gegen Bayern noch, war Bayern-Dortmund. Und dann kam der Einzige, der noch durchkam, war mein Teammanager und sagt, und Boss, alles klar? Ich sage, ja, alles klar.
Sagt der Boss?
Chef hat er gesagt. Er sagte, Chef, alles klar. Ich sagte, du Nico, hast du noch irgendwo eine Flasche Bier stehen? Ja, die bräuchte ich jetzt mal. Und dann habe ich da alleine gesessen, habe mir die zweite Halbzeit von Bayern gegen Dortmund angeguckt, mein Bier dazu getrunken. Und dann,
natürlich Moritz Fiege, oder?
Genau, wir dürfen Werbung machen, hier Moritz Fiegepilz. Und dann war der Abend so, dass ich dann irgendwann nach Spielende dann in meine Wohnung gefahren bin. Und dann ist so ein Samstagabend bei mir auch nach so einem Spiel Süßigkeitenverzehr hoch. Ja, also Tüte Chips war da nichts. Ja, und noch ein bisschen geguckt. Und dann bin ich aber auch irgendwo abgelaufen. Dann merke ich so, meine Zeit ist dann so 10:30. Dann schlafe ich und dann wache ich vielleicht noch einmal auf. Und dann ist aber auch gut. Also mir gelingt es mittlerweile sehr gut, den Stress dann irgendwo auch abzubauen und ihn nicht an mich ranzulassen. Ich glaube, es ist fatal. Gerade in der jetzigen Situation brauche ich auch alle Kraft. Und dass ich da wirklich in einem Moment dann drin bin, wo ich sage, hey, jetzt musst du runterfahren, weil du kannst nicht 24/7 auf Sendung sein, das geht nicht.
Und dann telefonieren sie auch noch mit ihrer Frau und die sagt, reg dich nicht auf, mach Yoga. Das ist mir tatsächlich schwer gefallen, weil ich habe natürlich alles recherchiert, was ich konnte, ja. Und es ist genau mein Thema, Yoga und ihre Frau. Und es ist mir schwer gefallen, dass ich nicht mehr über ihre Frau recherchiere als über sie.
Ja, also meine Frau wäre auch ein sehr interessanter Gesprächspartner. Sie ist gerade auf Baltrum für den Niedersächsischen Turnerbund.
Ja, ich habe auch die verschiedenen Kurse gesehen, die man machen kann. Und genau. Die Wochenenden habe ich mir direkt notiert.
Ja, also kann ich empfehlen. Ja, meine Frau, wenn sie dann anruft, das ist dann so totales Erden.
Ja.
Ne, weil dann ist das Ergebnis gar nicht wichtig. Dann kommt, der Hund hat das gemacht, im Reitstall war das los, ja, und außerdem, unser Haus- und Hofgärtner hat immer noch nicht am Swimmingpool gearbeitet. Und dann kommt ganz irgendwann, ja, euer Spiel, ja, war ja wieder nichts, ne, wieder verloren, so. Und dann
wirklich?
Bin ich einmal komplett durch, ja, und dann habe ich gesagt, okay, Schatz, du hast es geschafft, innerhalb kürzester Zeit bin ich im normalen Leben wieder angekommen, was wichtig ist, nicht das nackte Ergebnis. Das kommt häufiger so vor, aber natürlich, wenn wir dann in München gewinnen, dann kommen auch schon mal 3 Herzchen.
Blaue hoffentlich.
Das waren noch die Roten. Also das ist dann nur Kerstin und Dieter.
Süß. Und Ihre Kinder, sind die alle fußballaffin? Also müssen die das sein?
Nein, müssen sie nicht. Hab ich nie Wert drauf gelegt. Sind ja drei Töchter, zwei Söhne. Von den beiden Söhnen ist einer unmittelbar im Fußball, geht da seinen Weg, nicht als aktiver Spieler, sondern macht jetzt wirklich spielt eine gute Rolle, kann man jetzt sagen, ist öffentlich geworden, war bei Bielefeld, ist dann nach Leipzig gewechselt, in die Scouting-Abteilung, wechselt jetzt nach Salzburg, ins Managementbereich rein, mit 31 Jahren ist das ein toller Weg, den er da gegangen ist, der andere Sohn, also der ist fußballaffin, der andere Sohn ist genauso fußballaffin, ist aber in der Finanzwelt unterwegs. Und was ganz beachtlich ist, das muss ich dem VfL Bochum allerdings zugutehalten, dass meine jüngste Tochter, die leidenschaftlicher 1. FC Nürnberg-Fan war, sich zum VfL Bochum bekannt hat. Also die passt bei jedem Spiel, auch auswärts, sie war mit in Leverkusen, sie war mit in München, sie ist fast bei jedem Heimspiel da, also die outet sich gerade richtig als VfL-Fan.
Ach, wie süß.
Ja, mit 23 Jahren hat die nochmal eine Umkehr genommen.
Ja, richtig gut.
Von rot-schwarz zu blau-weiß.
Und die rufen Sie dann auch an, geben die Ihnen dann auch Tipps und sagen Sie, ja, hättest du ja auch mal den aufstellen können oder den?
Nee, das kommt eigentlich nicht vor. Die sind mehr so moralische Unterstützung. Ja, also dann so letztens war meine zweitälteste Tochter, die in Hagen wohnt, mit ihrem Mann und den beiden Enkelkindern da, 3 Jahre alt und 3 Monate. Und auch das ist so schön, wenn sie dann im VIP-Raum sitzen, auf mich warten. Auch da kommst du dann hin und dann ist für diese Zeit der Fußball außen vor. Mhm. Dann kommt zwar kurz, Papa, scheiße, verloren. Ja, auch das Mitgefühl ist dann da und dann kommt aber der 3-jährige Emil um die Ecke geschossen, ja, mit irgendeiner Gesichtsmalerei und du hast sofort ein Grinsen im Gesicht, weil du weißt, ja, das gehört eben für mich auch dazu. Und das ist die Phase, wo ich dann die Entspannung finde, so ein Spiel möglichst schnell zu verarbeiten und trotzdem, dann bin ich dann auch sonntags morgens nach dem Training, fahre ich dann nach Hannover nach Hause und das hängt natürlich schon nach, ne, und dann das letzte Wochenende mal skizziere, dass ihr das mal so ein bisschen wisst, wie das dann so abläuft. Dann sitzt ihr im Auto und dann denkst du, ja, was sind heute noch für Spiele? Stuttgart-Bremen, man muss da auch noch gucken. Wann ist das Spiel? Ja, 16:30, okay. Und dann 17:30 ist dann Heidenheim. Oh nee, das guckst du dir nicht an. Ja. Und wie es dann so ist, meine älteste Tochter, meine Frau war auf Baltrum, meine älteste Tochter rief dann, du, wir haben einen Tisch bestellt, kommst mit Essen. Ich sag, wann wollt ihr denn essen gehen? Ja, 17:30 passt gut, brauche ich nicht Heidenheim gucken. So, ich fahre in das Restaurant und das war 17:55, da man kann ja mal gucken, wie es steht. Ja, und war dann so, irgendwann fiel das 1-0 für Frankfurt. Daraufhin wurde meine Laune sichtlich besser, wie meine Tochter feststellte. Ja, und mein Enkelkind, das Enkelkind ist 5, sagt dann irgendwie, Opa, hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn Frankfurt heute gewinnt, auf dein Gesicht? Ich sag, wie meinst du das mit 5 Jahren? Ja, du lachst auf einmal, ja. Und dann sieht man schon, dass natürlich die Anspannung auch an so einem Wochenende nach wie vor da ist. Und das gehört für mich dazu. Wenn das nicht mehr wäre, glaube ich, dann würde ich auch nicht mehr im Geschäft sein.
5 Kinder sind ja ordentlich. Ich habe 3 Töchter. Die finde ich auch schon ordentlich.
Ja. Da weiß man, was man tut, ja.
Man weiß, was man tut. Man ist auch nie alleine. Man hat immer was zu tun.
Man hat auch immer was zu erzählen.
Das stimmt.
Man bekommt was zu erzählen.
Man hat immer Probleme, auch wenn es nicht seine eigenen sind, finde ich. Zumindest bei Töchtern.
Ja, okay.
Genau.
Ja, lasse ich mal so stehen.
Wie waren Sie denn so als Vater? Waren Sie da streng? Oder sind Sie jetzt? Weil ich denke jetzt gerade daran, wenn man so an die Pubertät, deswegen sage ich war.
Ja, das war ja die Schwierigkeit eines Fußballtrainers. So, wir haben dann irgendwann unseren Lebensmittelpunkt in Hannover belassen.
Also
in
Warum Hannover. Eigentlich?
Ja, es war so, dass wir sind damals, bin ich als Spieler von Leipzig zurückgegangen, nach Paderborn als Spieler. Wir haben dann in Soest ein Haus gekauft gehabt. Und ja, ich will jetzt mal unseren Eltern nicht zu nahe treten, aber so nach einer gewissen Zeit sagte meine Frau, boah, wir das immer hier haben wollen, dass die Eltern vorbeikommen und uns sagen, wie wir was zu machen haben. Das war meiner Frau nicht so recht. Ich habe es gar nicht so mitgekriegt, weil ich ja nicht da war. Und dann gab es halt die Situation, dass ich in Paderborn Spieler war. Da gab es dann leider ein bisschen finanzielle Sorgen bei Paderborn und dann stand nochmal ein Vereinswechsel an nach Hannover und damals war so die Zeit der Expo. Und mein Vater war gesundheitlich angeschlagen. Da habe ich gesagt, ja, ich würde trotzdem gerne nach Hannover gehen, möglichst im Westen von Hannover, damit ich schnell über die A2 dann zu Hause bin. Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, dieses ständige Nachreisen mit der Familie, gerade dann als Trainer, wird schwierig werden. Vor allen Dingen, als die weiterführende Schule dann kam für die Kinder. Und dann haben wir gesagt, nee, unser sozialer Mittelpunkt bleibt dann in Bad Nenndorf. Und ich glaube, das war auch die absolut richtige Entscheidung. Ich war dann der immer am Wochenende gefahren ist sehr häufig, obwohl meine Familie und meine Frau wirklich auch sehr, sehr häufig sie sich freitags mittags in Zug gesetzt hat, nach Nürnberg gefahren ist, nach Aachen gefahren ist, um Wahnsinn. Dann irgendwo am Wochenende dabei zu sein. Also die Unterstützung ist riesig gewesen und ob ich jetzt ein strenger Vater war, ich würde sagen eher nicht. Die Strenge haben sie von meiner Frau erfahren. Die Kinder, was ich eben schon hatte, ich war eher der Schlichter. Hm. Also ich musste dann schon mal ein Kind mal beiseite nehmen, sagen, sieh das doch mal so. Ja, und meine Frau meinte, vielleicht siehst du es mal so, aber ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Das ist dann auch immer so ein Konflikt zwischen Ehemann und Ehefrau.
Total.
Ja, weil natürlich die Frau sagt, ja, du bist die ganze Woche nicht da und machst dir jetzt einen auf gut Guy und ich bin ja wieder die Böse. Das kennen wir alle und so ist es bei uns genauso.
Ja, ich komme nämlich darauf, weil am Samstag in der Mixzone stand ich mit Markus Rensinghoff zusammen. Hm. Und dann sind wir auch auf Pubertät gekommen und wie anstrengend das zum Teil ist in der Pubertät. Und dann sind wir auf Türen aushängen gekommen. Das haben wir beide gemacht bei unseren Töchtern, die Türen ausgehangen, weil sie immer wieder zugeschlagen wurden.
Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir das gemacht haben.
Das hat ihre Frau gemacht.
Wenn, hat es meine Frau gemacht, ja, aber ich glaube, wir hatten gar keine Türen drin. Wir sind dem aus dem Weg gegangen.
Besser ist. Was war jetzt meine Ausgangsfrage? Bad Nenndorf? Ich habe dazwischen gefragt.
Yoga?
Nee, ich habe dazwischen gefragt, warum eigentlich Bad Nenndorf? Und da haben Sie dann eigentlich was anderes erzählt.
Nee, Bad Nenndorf deshalb, weil...
Genau, aber waren Sie eigentlich mitten im Satz. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich davor gefragt habe.
Und ich weiß nicht mehr, was ich davor geantwortet habe.
Jetzt haben wir den Salat.
Den Nullpunkt erreicht. Du musst jetzt den Faden wiederfinden, weil...
Jetzt hast du gesagt. Ja. Und jetzt sind wir beim Du.
Sind wir schon, ja.
Ich darf das ja gar nicht. Ich durfte das jetzt eigentlich gar nicht machen. Ich bin froh, dass du das jetzt sagst, weil eigentlich habe ich keinen Trainer gesiezt. Und ich hätte dich ja jetzt nicht fragen dürfen, ob wir...
Ja, deshalb sind wir jetzt beim Du.
Da sind wir beim Du. Ich hätte das ja nicht machen dürfen.
Wir überbrücken jetzt die Kunstpause mit dem...
Mit dem Du. Okay. Ja. Hallo, ich bin Dani.
Dieter.
Ich hatte auch eine Frage von meiner Tochter, von meiner Jüngsten, die ist eigentlich gar nicht so Fußball interessiert, die ist 9, aber die fand dieses Video so klasse mit DI. Hab gesagt, was soll ich denn dem Dieter Hecking für eine Frage stellen? Und dann hat sie gesagt, frag ihn mal, wann DI als App rauskommt.
Ja, das ist eine gute Frage, aber das ist zum Beispiel so etwas, wo ich nie gedacht hätte, dass das so viral geht,
ja.
Die Aussage. Also ich beschäftige mich sehr, sehr wenig mit der digitalen Welt, mit Social Media. Man findet mich nicht bei Facebook, bei Instagram, ich bin da nirgends. Und dann war das ganz spontane Antwort, weil ich sage, lass doch dieses Fußballspiel so, wie es ist. so ganz einfach und nicht versucht doch nicht immer noch tausend Sachen hineinzupetieren, die sowieso schwer zu interpretieren sind. Ja, also ich kriege ja auch immer Daten auf meinen Schreibtisch gelegt. Da ich sag, und was schließen wir denn jetzt daraus? Könnt ihr mir denn irgendwas Schlüssiges dafür geben fürs nächste Spiel? Und dann wird versucht, was zu erklären. Und deshalb sage ich auch, im Moment ist es für mich einfach noch nicht schlüssig. Und dann kam mir irgendwie dieser Gedanke, du findest dich KI. Was kassast du denn auf sowas? Und ich glaube, Herr Rensinghoff war es, glaube ich, der die Frage gestellt hat. Und dann jetzt, komm, sag DI, Dieters Intelligenz, ja. Die reicht aus für Fußball. Ja, weil das, du hast alles erlebt und so ist das entstanden. Und ja, wenn das mal eine App werden würde, wo ich dann wirklich Kindern mit 9 Jahren...
die nicht mal ein Handy hat, wollte ich gerade sagen, aber es ist hier nichts Besseres eingefallen als Frage.
Ja, aber ist ja nicht verkehrt, ne? Es muss ja auch nicht immer schon mit 9 Jahren das Handy sein. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, ich werde das mal für mich recherchieren, ob das für mich eine Möglichkeit ist, nochmal ein bisschen Geld zu verdienen.
Ja.
Für 9-jährige Kinder.
Sehr gut, sehr gut. Wo waren wir jetzt? DI, KI. Also ich finde ja sowieso, ich frage mich immer, du bist ja super schlagfertig in Interviews, ne?
Ab und zu, ja.
Ja, finde ich schon. Also deswegen hatte ich ja auch ein bisschen Herzrasen. Gerade dieser in diesen Pressekonferenzen, ne, vor uns setzt, genau, man sitzt ja da quasi fast Nase an Nase gefühlt. Ist man da nie aufgeregt und denkt, boah, hoffentlich kommt jetzt nicht so eine blöde Frage?
Das sind eigentlich immer blöde Fragen, aus meiner Sicht. Nein.
Das stimmt. Wie sehr?
Also ich muss sagen, die letzte Pressekonferenz war auch so, fand ich überragend. Die beiden heimischen Starreporter hier, Günter Pohl und der zweite war Rensinghoff, ne? Die beiden haben es wirklich geschafft, weil kein anderer da war, eine viertelstündige Pressekonferenz mit mir abzuhalten. Das fand ich sensationell, dass die beiden das wirklich hinbekommen haben, dass wir eine Viertelstunde eine Pressekonferenz abgehalten wurde. Normalerweise hätte es in 2 Minuten durch sein können. Nein, ich bin da nicht nervös. Ich versuche hinter jeder Frage den Respekt der Frage zu erkennen. Ja, und es ist wirklich so, dass, das muss ich auch sagen, auch das spüre ich in Bochum, eine wahnsinnige Wertschätzung für den Verein. Es geht nie ins Persönliche, was die Fragestellung angeht, was mir sehr wichtig ist, weil natürlich hat man die Chance, sowohl einen Trainer schlecht aussehen zu lassen, den Spieler schlecht aussehen zu lassen oder auch verantwortliche Funktionäre oder den gesamten Verein durch Fragestellung schlecht aussehen zu lassen. Das habe ich in den 5 Monaten bis jetzt noch nicht gespürt und das ist ein Riesenplus, weil damit gehst du auch mit einer etwas anderen Erwartungshaltung in so eine Pressekonferenz rein und hast nicht gleich so eine Abwehrhaltung. Also das ist mir wichtig, was ich das Gefühl habe, ja, das sind alles Menschen, die ihren Job machen. Das musste ich mir auch mal irgendwann, hatte ich mal mit einem Bild-Zeitungsreporter in Hannover einen Disput. Und ja, du machst dir meinen auf Freund, habe ich den angeflaumt. Ja, und dann stellst du mir Fragen, wo du mich schlecht aussehen lässt. Und dann hat er mir mal gesagt, Dieter, das geht ja nicht um dich und mich als Person in dem Moment, sondern ich muss meine Arbeit machen und ich muss dir diese Frage stellen, weil meine Arbeit soll auch gut sein. Ja, und das habe ich eine Zeit lang überhaupt nicht verstanden. Ich sagte, er will mich schlecht aussehen lassen, die Fragestellung ist scheiße und Entschuldigung für das Wort, aber so kam das an. Und dann hat er mir irgendwann mal gesagt, Dieter, du musst verstehen, ich mache meinen Job, das hat mit dir, ich kann mit dir ein Bier trinken, ich kann mit dir lachen, aber wenn ich meinen Job machen muss und gerade bei der Bild-Zeitung, kann das auch mal unangenehm für dich werden, das musst du lernen. Das war so ganz am Anfang meiner Trainertätigkeit in Hannover und daraus habe ich gelernt, weil ich dann gesagt habe, okay, dann sehe das Gegenüber einfach, er macht seinen Job, er musste diese Frage stellen und versucht diese Frage möglichst so zu beantworten, dass er keine zweite Frage dazu fragen darf. Das ist so dann meine Aufgabe.
Aber das spürt man auch.
Ja, das ist gut, wenn man das spürt. Und ich finde, der Journalist muss auch meinen Respekt spüren, dass ich Respekt vor seiner Arbeit habe, weil dann kann ich auch seine Arbeit verstehen. Ja, und gerade was er gerade hat, die digitale Welt, gerade auch was die Presselandschaft angeht, ist enorm. Der Druck auf die Journalisten ist enorm. Sie müssen immer Schlagzeilen liefern. Es geht nicht, die Währung ist nicht mehr das Abonnement, sondern der Klick. Ja, und es macht natürlich auch was mit den Journalisten. Eine gute, richtig inhaltliche Recherche, das spüre ich ja selber, wenn ich Interviews gebe, ist schon ein Unterschied, ob du mit der Bild-Zeitung sprichst oder die Süddeutsche Zeitung, die FAZ, mit dir ein großes, einseitiges Interview macht. Das ist inhaltlich was ganz anderes, wie diese spontane 1:1 ganz schnell eben die Schlagzeile rauskitzeln. Und das macht mir aber auch in gewisser Weise Spaß. Es macht mir auch Spaß, mit den Journalisten zu spielen, wenn ich es nicht übertreibe. Also ich darf es nicht übertreiben. Es darf nicht Klamauk sein. Es darf nicht so sein, dass ich jetzt so flapsig rüberkomme oder die Situation beim VfL Bochum zu schön darstelle. Also das bin ich mir schon bewusst. Aber dieses DI-Ding, das war wirklich komplett spontan aus dem Bauch heraus. Und ja, irgendeiner meinte, das wird Spruch des Jahres werden. Ich weiß es nicht, war nicht gewollt. Wenn es einer wird, Muss ich mir das einfach lassen.
Mir ist es auch von meinen Neffen aus Kassel, jetzt musst du hellhörig werden, Kassel, zugeschickt worden, die eigentlich gar nichts von Fußball verstehen. Und da sind wir beim nächsten Thema. Kassel. Ich komme ja aus Kassel. Wir hätten uns ja da schon längst treffen können.
Das ist möglich.
Während deiner Zeit war ich in Kassel. Also da habe ich da noch gewohnt.
Okay. Ist für mich neu. Also Kassel, ja, war 5 Jahre meine Heimat. Wohnt immer noch mein bester Freund, mit dem ich heute Morgen noch telefoniert habe.
Guck mal, das war auch eine Frage von mir, ob du einen besten Freund hast. Das klären wir danach. Erstmal Kassel. Wie fandest du es denn in Kassel? Ich meine, das wollen jetzt die Bochumer hier nicht hören, die den Podcast hören. Aber
Kassel war speziell. War nicht allein. Ich war schon in Gladbach alleine, in einer Wohnung. Aber ich weiß noch, meine erste Wohnung in Kassel waren so 40, 50 Quadratzimmer Wohnung. Toilette war noch auf dem Hausflur. Ja, wo mehrere benutzen durften. Das fand ich schon irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Mhm. Und dann war es noch so, dass dann da unsere erste Tochter dann zur Welt kam, die zwar in Soest geboren worden ist, aber dann eben in Kassel groß geworden ist. Wir sind dann irgendwann umgezogen als Familie in so ein Mehrfamilienhaus.
Direkt in Kassel?
In Bergshausen, Fuldabrück-Bergshausen.
Ah, okay. Ich komme aus Espenau.
Espenau.
Das Velmer, Espenau.
Velmer, da kommen wir sicherlich dann gleich zu, wenn wir über meinen besten Freund sprechen.
Ah, das ist ja witzig. Ja, genau. Ja, war ich gerade am Wochenende.
Ja, nee, ich habe mit ihm nur gestern, heute Morgen telefoniert.
Das ist ja witzig.
Ja. Ja, ja, und habe dann noch eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung. Das war so die Zeit Kassel, auch mit einem Abstieg aus der zweiten Liga in die dritte Liga.
Aber Torschützenkönig.
Ja, dann auch, genau, dann wieder im Aufstiegsjahr wieder Torschützenkönig gewesen. Und dann nach 5 Jahren, als wir dann nochmal abgestiegen sind, habe ich gesagt, so jetzt muss ich vielleicht doch nochmal meine Karriere einen anderen Anschub geben. Und wir sind dann aus Kassel weggegangen nach Mannheim.
Ja, genau. Und dann aber noch nach Leipzig. Und das fand ich auch total interessant. Das war ja kurz nach der Wende, ne?
Also das war kurz nach der Wende konnte ich mir eigentlich gar nicht so richtig aussuchen. Letztendlich war es die einzige Anfrage, die ich hatte nach meinem Aus bei Waldhof Mannheim und war kurz nach der Wende und ich weiß noch, war irgendwie sonntags morgens, bekam ich den Anruf von Jürgen Sundermann damals, da war der Trainer in Leipzig und sagte, Mensch, ob ich mir nicht vorstellen könnte, sie hätten schon mit dem Hans-Jürgen Heidenreich jemand aus dem Westen für die Mannschaft geholt, den würde ich ja gut kennen, stimmte, ich hatte mit ihm zusammengespielt, auch in Kassel und ob ich nicht auch nach Leipzig kommen würde. Och, da habe ich gesagt, Leipzig. Ja, das war für mich ganz, ganz weit weg und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Meine Frau zuckt da auch zusammen. Ja, und dann sage ich, ja, ich fahre mal hin, ich guck's mir mal an. Dann bin ich da hingefahren und Fußballer sind ja relativ schnell zu begeistern für eine Sache. Ist ein Traditionsverein gewesen damals. Der VfB Leipzig immer noch ein Traditionsverein, jetzt aber wieder Lok Leipzig. Und der VfB Leipzig war damals so ein Verein, wo ich dachte, Mensch, ja, gutes Trainingsgelände, so die Voraussetzungen, um gut Fußball zu spielen, sind eigentlich gegeben. Und warum nicht? Mach doch mal was ganz Verrücktes. Was ich aber nicht wusste, ist, dass meine Frau dann irgendwann ihre Ansprüche anmeldete und sagte, also pass auf, Plattenbau, nicht mit uns, mache ich nicht. Ich sage, Schatz, ja, wir hatten ein schönes Reihenhaus in der Nähe von Maxdorf bei Bad Dürkheim. Ich sage, ja, muss ich gucken, ob man da jetzt schon was findet. Ich glaube, so Neubaugebiete wird es noch nicht großartig geben. War dann auch so. Und wir haben dann am Ende des Tages ein Haus gefunden. Im Endeffekt war es noch mit Kohleheizung. Also morgens um 5:30 ist man noch runter in den Keller gegangen, um die 90er, hat dann den Kohleofen angeschmissen, damit das Haus warm wurde. Holzfenster, da zog es durch. Ja, es war wirklich sehr spartanisch, dieses Haus. Und am Ende war es für uns beide nochmal, für mich und meine Frau nochmal wie so eine Refreshing der Ehe. Ja, wir mussten uns nochmal neu erfinden, wir hatten keinen Luxus, wir mussten uns alles wirklich wieder erarbeiten. Dann kamen die ersten 50 Doppelzentner Koks, also Kohle, die wir einschütten mussten in den Keller. Und ich war beim Training und dann kam der Unternehmer, der den 50 Doppelzentner da hingeschüttet hatte vor den Gartenzaun. Und meine Frau stand da, und jetzt? Ja, der muss jetzt in den Keller rein.
Ja.
Ja, und dann gab es so eine kleine Kellerluke und so eine Rutsche. Und dann hat meine Frau wirklich, von den 50 Doppelzentner hat sie 30 alleine eingekellert. Und die Nachbarn haben uns beobachtet dabei, die Wessis. Das war genauso, wie man sich das im Kinofilm vorstellt. Die blöden Wessis. Wir gucken doch mal, wie die das machen. Und dann irgendwann kam dann wohl auch eine Frau und hat, kann ich Ihnen was erklären? Sie müssen das so und so machen. Und ja, und dann kam ich dann abends und meine Frau dann nur gesagt, und die letzten 20 sind für dich. Und wir haben den da eingekellert. Und das war so eine schöne Geschichte. Da waren wir zwar dann nur 2 Jahre, aber ich glaube, für uns so als Familie waren diese 2 enorm wertvoll, weil wir uns wirklich nochmal von einem gewissen Luxus, den wir uns angeeignet hatten, wieder fast nicht auf null, aber doch wieder total geerdet sein mussten und wirklich für uns auch nochmal neue Wege finden mussten, wie wir unser Leben gestalten sollen.
Dank des Kokses. Ich musste das auch mal machen in Berlin. Und das war mir auch nicht klar, als ich das bestellt hatte, dass es da so hingeschüttet wird.
Ja, bis
nur, dass ich keinen Mann hatte zu dem Zeitpunkt. Da war ich Studentin und habe das echt alleine gemacht. Das war
das
krass.
Das ist wirklich, aber das Unangenehme ist immer, wenn du morgens dann um 5:30 den Wecker hörst,
ja,
und du weißt, jetzt gehst du runter in den kalten Keller,
ja,
und du musst jetzt erstmal da den Ofen anfeuern. Ja. Und am Anfang klappte das natürlich wunderbar, nämlich nie.
Genau.
Und man hat dann geflucht und man hatte die schwarzen Hände. Und ja, war, ist eine schöne Erinnerung.
Und unangenehm war bei mir dann, dass ich dann auf Partys war und wusste, wenn ich jetzt nicht nach Hause gehe, ist der wieder aus. Das heißt, ich bin manchmal von Party schnell mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, habe nachgelegt, damit der Ofen immer weiter anbleibt, weil es war so kalt, diese Wohnung.
Das habe ich nicht gemacht.
Ja, das
wenn
hat
ich
deine...
auf der Party war, war ich auf der Party.
Ja, das hat deine Frau gemacht. Wir haben ja schon gelernt, dass die alles gemacht hat.
Und die hat sehr viel gemacht, ja.
Was ist denn das Geheimnis eurer Ehe? Ist das die Fernbeziehung? Ich meine, das ist ja...
Das ist eine schwierige Frage. Also natürlich gibt es, wir sind jetzt 39 Jahre verheiratet, in diesen 39 Jahren gab es nicht nur Höhen, gab es auch einige Tiefen, wie das, glaube ich, in jeder guten Ehe vorkommt. Und natürlich ist dann irgendwann auch, unsere Kinder sind natürlich mittlerweile alle erwachsen, die Jüngste ist 23. Und dann ging es eben los, auch für meine Frau, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, also nur so als Traineranhängsel oder Trainerfrau zu gelten, das war ja zu wenig. Dafür hat sie dann auch gesagt, Fußball ist nicht alles für mich. Es ist deine Leidenschaft, aber ich habe eben auch Leidenschaften, die ich dann mir auch erfüllen möchte. Und ich glaube, seit 10, 12, 13 Jahren hat sie für sich diesen Yoga gefunden. Sie hat ein eigenes Bewegungskonzept auf die Beine gestellt.
Habe ich gelesen, Trilogie. Genau.
Sie ist als junges Mädchen mit Pferden groß geworden, hatte dann einen Reitunfall, dann war das Pferd so ein bisschen hinten angestellt, hat aber diese Leidenschaft zum Pferd wiederentdeckt. Und wir haben jetzt selber so einen kleinen Reitstall bei uns in einem kleinen Dorf, mitten im Dorf. Hat Familie Ecken jetzt einen kleinen Reitstall mit 6 Pferden, 2 Einstallerpferden, 4 eigenen. Und wenn man sie da erlebt, das ist ihre Leidenschaft, da opfert sie sehr viel Zeit. Und das ist manchmal konträr zu meinen Geflogenheiten. Ich würde mir dann auch mal wünschen, Mensch, komm nach Bochum, aber es geht natürlich mit den Tieren häufig nicht. Und das sind dann immer so die Dispute, die wir haben. Und natürlich gibt es dann immer wieder auch mal Momente, wo wir schöne Momente haben, wo wir sagen, ja, es ist eigentlich noch genauso, wie es sein soll.
Und was ist jetzt das Geheimnis, dass jeder so auch sich
im... Ich glaube, wir haben den Weg gefunden, dass der eine seine Leidenschaft leben darf und der andere auch.
Mhm.
Ich glaube, viele Beziehungen scheitern daran, dass der andere das nicht zulassen kann. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so gerne wie ich mir gewünscht hätte, dass meine Frau jetzt, wo die Kinder groß sind, mit nach Bochum gezogen wäre. Oder mit nach Bochum gezogen wäre. Und das will sie nicht. Sie sagt, mein Lebensmittelpunkt ist Bad Nenndorf. Und wenn du das weitermachen willst, dann akzeptiere ich das. Aber dann akzeptiere bitte auch, dass ich in Bad Nenndorf und hier in Ohndorf, ist ja noch ein kleinerer Ort, wo wir richtig wohnen, dass ich hier meinen Lebensmittelpunkt habe und hier möchte ich alt werden und hier möchte ich mein Leben gestalten und du bist immer herzlich willkommen. Deine Leidenschaft werde ich dir nicht im Weg stehen. Das war jetzt nochmal eine Diskussion, weil mit 60, also willst du denn überhaupt noch? Ich hätte dich auch gerne zu Hause jetzt, wir können doch hier zu Hause auch. Oder willst du gar nicht zu Hause sein? Ich sage, nee, es hat damit gar nichts zu tun. Das heutige 60 ist ja das ehemalige 50. Also ich fühle mich nicht wie 60 und ich denke einfach, dass ich noch wirklich was im Tank habe und Lebensenergie habe. Und ich möchte halt meiner Leidenschaft so lange wie möglich es geht frönen, ohne dass ich meine Frau vernachlässigen darf, weil sonst sagt, gib die mir irgendwann die rote Karte, das ist auch so.
Ja, finde ich gut. Ich finde es ja auch ein bisschen anmaßend, wenn diese Frage immer gestellt wird oder beziehungsweise immer sofort in Gesprächen transportiert wird. Sie sind ja jetzt der älteste Trainer der Bundesliga. Also erstens, ja, vielleicht, aber danach folgen ja auch schon, dann sind ein paar 58. Und oh, ich finde es immer unangenehm, so, weil ich eben auch denke, was, das ist doch kein Alter.
Das Alter kann ich ja nicht wegdiskutieren, das ist nun mal so, ich bin 60 Jahre alt. was mich halt stört daran ist, und das betrifft jetzt gar nicht mal meine Person, das betrifft, glaube ich, so die gesamte Gesellschaft. Ja, dass ältere Leute relativ schnell jetzt mittlerweile abgestempelt werden, geht doch in Rente, macht den Jüngeren Platz. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht so politisch bewandert, dass ich mir jede Politsendung reinziehe. Aber ich finde einfach, dass die Erfahrung, die ältere Menschen gemacht haben, nach wie vor für jüngere Menschen eine große Bereicherung sein können. Und deshalb glaube ich auch, dass gerade so in Bräuchen wie Fußball, wo viele junge Trainer riesen Ansprüche haben, die sehr schnell in die Bundesliga wollen, und dann dürfen sie einmal mitmachen und dann erleben sie ihre erste Krise, wissen damit überhaupt nicht umzugehen und dann verschwinden sie wieder vom Trainermarkt. Und so kommt es nämlich genau das, dass wir so Trainerlegenden, wie wir sie mal in Deutschland oder eine ganze Zeit in Deutschland gehabt haben, die wird es nicht mehr geben, weil das Leben des Fußballlehrers so schnelllebig geworden ist, dass gar nicht mehr die Chance da ist, dass einer 10, 15, 20 Jahre wahrscheinlich in der Bundesliga arbeiten wird, so wie ich es machen durfte. Oder wie die jetzt irgendwo da in der Bundesliga-Rangliste von Einsätzen, der vor mir stehen, ob das ein Hennes Weisweiler ist, Udo Lattek, Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld, das sind für mich Otto Rehagel, das sind wahre Trainerlegenden, und diese Legenden wird es nicht mehr geben. Und ich bin jetzt einer von den Top 10 in Deutschland, die diese in den Top 10, wo ich dann schon richtig stolz drauf bin, weil ich hatte nie die ganz großen Erfolge wie diese Trainer. Ich habe es halt mit meiner Art und Weise geschafft, ein Dauerbrenner zu sein. Und diese Dauerbrennerhaftigkeit, da bin ich stolz drauf. Und ich denke, gerade das zeichnet mich dann auch aus. Ich habe ein Profil, das gibt's nicht mehr so viel in Deutschland. Und ich möchte gerne meine Erfahrungen an jüngere Trainer weitergeben. Es gibt ein tolles Modell in der Schweiz, wo Mentoring stattfindet für jüngere Trainer, wo ältere Trainer, die nicht mehr so in Amt und Würden sind, aber ihre Erfahrungen weiterteilen, die den jungen Trainer an die Hand nehmen und sagen, hey, mach das doch mal so, seh es doch mal so, dass sie einfach mal als Sparringspartner gelten. Und das würde ich mir zum Beispiel für viele Kollegen wünschen, für die vielleicht der Zug wirklich abgefahren ist, nochmal aktiv als Trainer zu arbeiten, aber diese Erfahrung weiterzugeben, oder auch Rentner, die ihre Erfahrung weitergeben. Es gibt so tolle, habe ich jetzt mal irgendwo einen Podcast gehört, wo eben Rentner ihre Erfahrungen mit Kindergartenkindern teilen oder in die Schulen reingehen und Nachhilfe geben. Warum nutzen wir das nicht? Und das finde ich extrem spannend, und deshalb bin ich mit meinen 60 Jahren noch verdammt jung.
Finde ich auch. Und halt wahrhaftig, ne? Also da, und darum geht's ja. Danach sind wir ja alle in dieser Scheinwelt, darüber sind wir ja alle froh, wenn es eben wahrhaftige, glaubwürdige Menschen gibt.
Ja, und wir wissen, oder ich weiß, dass ich in einer Scheinwelt lebe. Ja, das ist eine Blase, die, wenn man da einmal drin ist, dann kommt man schwer wieder raus, weil du bist fasziniert von dem Sport, du bist fasziniert von dem Drumherum, du verdienst viel Geld, du kannst dir leisten, was du möchtest, ja, und trotzdem steckt natürlich auch viel, viel Energie da drin und dann wirklich viel Begeisterung für die Sache. Und das war für mich immer eigentlich der hauptausschlaggebende Punkt. Mir ging es nicht ums Geld, mir ging es nicht darum, dass ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe, sondern mir ging es um die Sache, und ich glaube, daran sollten wir uns immer wieder erinnern, egal was man macht.
So, Fellmer, dein bester Freund, ja. Rufst du den an, wenn du mal verzweifelt bist? Ich meine, du bist ja nie verzweifelt, wie du schon erzählt hast.
Manchmal schon.
und dann rufst du ihn an?
Ja, er ist ein wichtiger Ansprechpartner für mich, auch ich für ihn. Das ist ja nie mal einseitig oder Einbahnstraße. Ja, er ist jemand, den habe ich damals, als wir zusammen in Kassel Fußball gespielt haben, kennengelernt. Wir haben so manche Nacht durchzecht. Er war immer der Fahrer, ich durfte immer ein bisschen mehr. Manchmal hatten wir, glaube ich, beide ein bisschen zu viel. Ja, aber das war so eine einverschworene Gemeinschaft. Und seine jetzige Frau hat uns dann auch irgendwann mal für Brüder gehalten. Die Rolle haben wir dann auch mal eine Zeit lang gespielt, dass wir als die beiden Brüder dann durch Kassel gezogen sind. Und da ist was hängen geblieben. Die Kinder, also er hat nur einen Sohn, aber der versteht sich gut mit meinen Söhnen. Wir haben dann was unternommen mit unseren Söhnen, weniger mit den Töchtern. Meine Frau kennt seine Frau sehr gut, die bei der Stadt Fellmer arbeitet. Und also wie gesagt, es ist eine wahnsinnig tolle Familie auch. Und er ist halt jemand, der ähnlich tickt wie ich. Also für die Sache verschrieben, mit dem kann man diskutieren, mit dem kann man Erfahrungen austauschen. Und er sagt doch schon mal, liegst du da überhaupt richtig? Überleg doch mal so, und so stelle ich mir Freundschaft vor.
Echt auch als so Tipp, Fußball, Aufstellung und so weiter?
Nee, das nicht.
Das
also,
nicht?
Nee, er sagt halt auch, ja, könnte man wieder gewinnen. Ja, das wäre mal nicht schlecht, um eure Situation zu... Nee, das maßt er sich nicht an. Er hat Fußballsachverstand, aber dann geht es halt schon mal darum, er braucht eine neue Hüfte. Ja, hat er Angst vor, und dann sage ich immer, brauchst du nicht. So mittlerweile eine Allerwelts-OP. Und solche Themen dann auch da in seinem Job, wo er unterwegs ist. läuft es gerade auch nicht so rund und er als Geschäftsführer hat da auch so ein paar Probleme zu bewältigen. Tauschen wir uns da mal aus, dann geht es ums Arbeitsrecht und also wir haben schon eine Palette von Themen und haben dann auch immer wieder Spaß dabei.
Und besuchst du ihn dann in Velmar auch allein und dann macht ihr so Männerabende noch?
Ja, das kommt leider zu kurz. Wir haben noch mit zwei anderen Freunden von uns, haben wir eine Lotto-Gemeinschaft. Also wir spielen jedes Wochenende Lotto, haben noch nie gewonnen. Ja, oder aber sie lassen diesen Gewinn explizit in Kassel irgendwo verschwinden. Ich darf immer nur einzahlen und ich habe jetzt irgendwann mal gefragt, haben wir denn irgendwas in unserer Lottokasse, dass wir mal wieder einen Männerabend machen können? Und dann kommt dann, ja, so ein Pizzaabend ist drin. Und dann werde ich dann immer hellhörig, ich sage, die verarschen dich. Ja, und er ist immer der Geldeintreiber. Und ich kriege dann immer so hintenrum so die Einladung, also wir könnten mal wieder einen Männerabend machen. Und das ist auch so eine schöne Geschichte, das machen wir jetzt seit über 30 Jahren, gibt es diese Lottokasse. Und ich glaube, das maximal gewinnen wir mal 120 Euro. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, ist sehr gering. Aber das sind so diese kleinen Anekdoten, die die Freundschaften ausmachen, dass wir daran festhalten. Geburtstage sowieso. Jetzt haben wir mal, wäre ich jetzt nicht Trainer geworden, hat mal geplant, dass wir beide mal allein nach New York gehen. Ich war noch nie in New York und er ist so ein kleiner Weltenbummler auch, bereist die Welt mit seiner Frau, macht Schiffsreisen ohne Ende, das könnte ich nicht. Ja, aber ich sag, Mensch, so New York, da war ich noch nie so und alleine dahin, da habe ich, fehlt mir der Mut, da bin ich nicht so ein Weltenbummler. Und da hat er gesagt, du, kein Problem, das machen wir zusammen. Jetzt bin ich Trainer in Bochum geworden. Er sagt, solltest du irgendwann nicht mehr Trainer in Bochum sein, die Einladung nach New York steht. Und das ist schön zu hören.
Aber du bist ja noch lange Trainer in Bochum.
Genau.
Oder?
Davon gehe ich im Moment aus, aber wer den Klassenerhalt auf jeden Fall schafft.
Ja, okay. Jetzt haben wir hier schon fast eine Stunde. Wie sieht das denn heute noch bei dir aus? Das heißt, du hattest Training, geht es jetzt noch mit Training weiter? Heute ist Mittwoch, Samstag ist das Spiel gegen Bremen.
Nee, heute, ich bin gestern Morgen um 6 Uhr in Hannover losgefahren, um pünktlich zu sein. Zweimal Training gestern Abend, habe mir Champions League anguckt in Dortmund gegen Barcelona. War also auch ein bisschen später im Bett. Heute Abend natürlich Interesse halber Inter Mailand gegen Bayern München, das werde ich sicherlich gucken. Werden jetzt gleich nochmal kurz zum Stadion zurückfahren. Ich glaube, nochmal kurz beim Ilja reingucken, beim Dirk Duff nochmal kurz reingucken, ob es irgendwas gibt, was wir besprechen müssen. Und heute wird es ein fauler Abend auf der Couch.
Und wenn du dann jetzt gleich die Kastropper hochfährst, kriegst du dann Gänsehaut, wenn du die Flutlichtmasten siehst?
Das ist ganz witzig, dass du die Frage stellst. Das ist so. Ja, ich habe ja auch eine Vergangenheit vor Bochum, also vor meinem Engagement. Ich bin ja hier zur Polizeischule gegangen, wie ja auch mittlerweile fast alle wissen, in Bochum. Und das war so, wo ich dann das erste Mal wieder nach Bochum gefahren bin. Da war das Bild sofort wieder da. Nicht, dass ich dann links zum Ruhrstadion abgebogen bin, sondern eben über die Kreuzung und dann links durch die Schranke zur Polizeischule. Und das war ganz wie dieser Film spielt sich immer wieder ab. Ja, und genauso, wenn ich dann die Kastropper hochfahre und sehe die Flutlichtmasten, dieses Bild hat sich damals so eingeprägt bei mir und dieses Bild ist immer präsent. Also wenn ich jetzt gleich wieder die Kastropper mit dem Jens hochfahre, dann ist das Bild wieder genau da, wie ich genau vor 30 Jahren, oder als ich hier als Polizist gearbeitet habe, dann ist das Bild gleich wieder da. Das sind fast 40 Jahre schon mittlerweile.
Und auch Gänsehaut?
Ja, Gänsehaut verspüre ich eigentlich selten in Fußballstadien. Und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut auf mein erstes Heimspiel, weil ich natürlich als gegnerischer Trainer so diese Atmosphäre immer mal wahrgenommen habe oder auch bei diversen Spielbeobachtungen, wo ich ja hier in Bochum war. Aber wenn du selber dann einer der Hauptakteure bist, dann packt dich das noch anders, wie wenn du als Gast da bist. Und deshalb freue ich mich auf jedes Heimspiel. Ja, und es macht mir wahnsinnig Spaß und ich würde den Fans einfach wünschen, dass wir noch 3 Heimspiele haben dieses Jahr. Ja, und wo wir 6 Punkte holen und den Grundstein legen in der Relegation für den Klassenerhalt. Wenn uns das gelingen würde, wäre das fantastisch. Und dann mit den Fans am Ende was zu feiern, dafür arbeite ich gerade. So, das ist so das Bild, was ich da hinten am Horizont sehe, das möchte ich gerne haben.
Aber wir auch.
Ja, sind wir schon wieder zu zweit.
Und um 18:48 kriegst du da Gänsehaut?
Auch das ist witzig. Also du, gute Fragen. 18:48, ich bin ein bisschen abergläubisch. Also es gab für mich immer eine Uhrzeit, das ist 12.09 Uhr, das ist mein Geburtsdatum.
Ach ja.
Und wenn ich um 12.09 Uhr auf die Uhr gucke, dann habe ich ein gutes Gefühl.
Ah.
So. Und jetzt kommt 18:48, das ist genau das Gleiche. Also nicht, dass ich jetzt darauf warte, dass ich im Auto sitze, 18:47, jetzt springe ich endlich um auf 18:48, damit ich ein gutes Gefühl habe. Aber es ist wirklich so bei mir, das ist so ein bisschen Aberglaube drin, wenn ich im Auto sitze und es ist 18:48 Uhr und ich gucke zufällig auf die Uhr, habe ich ein gutes Gefühl.
Ja.
Und das ist genau das, was ich glaube, auch ausstrahle, dass ich mich hier wohlfühle. Ja, wenn ich das nicht hätte, die Assoziation zu 18:48 und wohlfühlen, dann würde was nicht stimmen.
Das stimmt.
Das sind zwei Uhrzeiten. 12.09 Uhr ist gut und 18.48 Uhr auch.
Also deswegen klopfe ich das auch ab. Also das muss ich, ich bin von der Stadt Bochum geschickt.
Gut, okay.
Ob die Identifikation auch vollzogen ist.
Ja, vollzogen. Ich glaube, der Jens hat mich ja so ein bisschen gebrieft. Wenn noch Fragen über Bochum kommen würden, glaube ich, würde ich schlecht aussehen. Weil so bin ich noch nicht in die Stadt eingetaucht, dass ich jetzt, glaube ich, wenn man mich jetzt nach einem schönen Platz in Bochum fragen würde, müsste ich ein bisschen ausweichen in Bochumer Süden. Mhm. Ich laufe sehr gerne morgens um 8 Uhr samstags vorm Heimspiel in den Kemnader See.
Das hast du Sven Pistor erzählt?
Ja, genau, das mache ich aber sehr gerne.
Ja.
Ne, weil da komme ich eigentlich so auf die besten Gedanken.
Ah, okay.
In jeglicher Art, so.
Aber jetzt kommen da wahrscheinlich ein paar Leute hin und joggen auch um die gleiche Uhrzeit. Mal sehen, ja, ob du dann noch auf gute Gedanken kommst.
Um 8 Uhr geht's noch, ab 9 Uhr wird's voller. Dann steige ich aber in mein Auto und bin wieder weg. Ne? Also das habe ich auch schon rausgefunden.
Also ich meine, ich kann dir nur raten, hier ist auch ein guter Platz. Also es ist zwar ein bisschen nicht ganz so hoch wie die wie im Ruhrstadion, aber die Kronleuchter, die sind auch total toll und die machen auch Gänsehaut hier.
Also versprochen, wenn mich was packt, ich muss mal also wirklich euren Spielern mal angucken,
ja,
welches Heimspiel mich packt. Ja, und dann bin ich sehr gerne euer Gast.
Ich gebe mal Tipps gleich.
Genau.
Ja.
Also inhaltlich musst du mir dann schon auf die Sprünge helfen.
Das mache ich.
Darf nicht zu schwere Kost sein.
Nee. Aber dann zusammen mit deiner Frau, oder?
Ja, würden wir uns sehr gerne freuen. Oder alleine, wenn sie dann nicht kann, dann komme ich halt alleine.
Jetzt brauchen wir noch einen guten Abschluss. Erzähl doch noch mal was, was ich niemals von dir denken würde. Also auch die anderen, die jetzt zuhören. So zum Beispiel so wie Bergdoktor oder sowas. Machst du, wenn du zu Hause bist, gärtnerst du dann oder so?
Wahnsinnig ungern. Wahnsinnig ungern. Also wir haben zu Hause, wir haben so einen alten, umgebauten Bauernhof. Ja, ist auch viel Land hinten dran. Ich bin immer froh, wenn mein guter Geist Holger kommt mit seinen drei jungen Auszubildenden und bei uns im Garten ein bisschen rumwirbelt. Ich könnte das nicht. Ich gehe gerne mit meinen Hunden da spazieren. Ja, wir haben wirklich ein bisschen Auslauf da hinten raus. Und nein, ich bin handwerklich ungeschickt. Ich bin kein Elektriker. Ich bin kein Gärtner. Ich bin ein reiner Kopfmensch, der wirklich viel in seinem Kopf drin hat. Und ja, wie hat man immer, du bist fußballbekloppt und so ist es auch. Also ich bin ein Fußballbekloppter, man kann mich Tag und Nacht wecken, wenn es um Fußball geht, aber alle anderen Themen, ich mache allerdings, ich muss mich doch ein bisschen auch rausnehmen aus der Kritik, ich bin jetzt ab und zu, was man vielleicht nicht denkt, nachdem was ich jetzt alles erzählt habe, aber ich unterstütze meine Frau im Reitstall. Und meine Frau, es gibt bei uns im Reitstall 4 Dienste, den Frühdienst, den Mittagsdienst, den Abenddienst und den Spätdienst. Und wenn ich jetzt am Wochenende zu Hause bin, habe ich für mich festgestellt, der Spätdienst ist der beste Dienst. Ja? Weil dann ist Ruhe im Stall, die Pferde sind ruhig. Ja? Und klar, da muss abgeäppelt werden und sie kriegen dann noch eine Ration Futter. Und das ist für mich eine wahnsinnig tolle Zeit mittlerweile. Weil da ist, es liegt so relativ zentral bei uns im Dorf, aber es ist sehr ruhig. Fahren keine Autos mehr, der Tag geht so zu Ende, jetzt der Sonnenuntergang, ein bisschen geht es ja noch hinten raus, ja, also wenn mal eine Stunde weiter ist und die Sonne wird so untergehen und dann bist du mit den Pferden eins. Ja, und das ist etwas, was ich, da merke ich, da werde ich auch wieder geerdet und das gibt mir ein wahnsinnig entspanntes Gefühl. Das kann man nicht glauben, dass ich da mit dem Abäppler und Gummistiefel über die Anlage laufe. Das mache ich.
Okay.
Das ist vielleicht noch etwas, wo man von mir vielleicht noch nicht weiß, aber bringt mir sehr viel Lob meiner Frau ein. Weil sie sagt, immer wenn ich das mache, den Abenddienst, ist am Morgen erstmal alles Futter weg. Überdimensioniert Futter gegeben worden, was sie sehr freut. Und die Pferde machen einen sehr guten Eindruck. Weiß ich jetzt nicht, ob das nur an mir liegt, an meiner ausgeglichenen Art, aber mir geben diese Pferde sehr viel.
Und du willst Lob von deiner Frau?
Ach, wer will das nicht? Meine Frau will ja auch Lob von mir. Also das ist wieder dieses gegenseitige Spiel. Ich glaube, wie immer, man freut sich über jedes Lob, glaube ich. Jeder Mensch ist für ein positives Wort, für eine positive Nachricht, für eine Anerkennung, für eine Wertschätzung sehr, sehr dankbar. Aber auch jeder Mensch ist, glaube ich, froh, wenn man ihm ehrlich sagt, wenn einem was nicht passt.
Ich freue mich sehr, dass du jetzt die Zeit hattest hier für das Interview. Und was soll ich euch jetzt wünschen, dir?
Ich glaube, dass wir, du musst uns nicht den Klassenerhalt wünschen. Wir werden das hinbekommen.
Es reicht auch, wenn ich an Wunder glaube, oder? Also
ist es ein Wunder? Das ist ja die Frage. Es wiederholt sich ja zu oft im Bochum. Also das kann man ja nicht mehr vom Wunder sprechen. Es gehört ja schon dazu anscheinend.
Ja.
Ne? Und jetzt letztens hat mir noch jemand geschrieben, eine WhatsApp-Nachricht, der sagte, sei nicht misstrauisch, sei nicht missmutig, es wird alles gut.
Wer war
das? Das ist immer gut gegangen. Das sage ich jetzt nicht, aber...
Peter Neururer?
Nein, Peter war es nicht. Ich glaube aber einfach, dass die Leute ein feines Gespür haben. Und ich glaube, wenn man alles gegeben hat, und es würde am Ende trotzdem nicht reichen, dass die Leute trotzdem mit einem gewissen Stolz auf den VfL Bochum gucken, weil wir aus einer Situation kommen, wo der Verein wirklich am Boden lag. Jetzt haben wir ihn wieder aufgerichtet. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, euch zurückzugeben, diesen Stolz, ey, die Jungs haben es doch noch hingekriegt. Und dafür werden wir sicherlich die nächsten 5 Wochen, sind es glaube ich nur noch bis Saisonende, dafür werden wir alles tun und hoffentlich dann mit dem Ausgang, den wir beiden uns wünschen.
Und das ist es eben auch, ne? Also das sieht man ja und das spürt man. Es gibt nichts vorzuwerfen. Es ist einfach toll zuzugucken, was ihr da gemacht habt miteinander.
Ja, natürlich gibt es immer noch Verbesserungen, das weiß ich auch. Und manchmal ärgere ich mich auch, weil gewisse Dinge hätten anders laufen können. Aber da hatte ich dann auch noch nicht den Einfluss, vielleicht wie ich ihn jetzt habe. Das wird meine Aufgabe sein, mit dem Dirk, mit dem Ilja Kenzig, mit meinem Trainerteam zusammen, aber auch mit allen Mitarbeitern. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich auch gelernt habe in meinen Jahrzehnten, wo ich jetzt im Fußball unterwegs bin, dass auch im Verein jeder von mir die Wertschätzung kriegen soll, ob es der Zeugwart ist, ob es der Platzwart ist, ob es die Kassiererin ist, ob es die Frauen auf der Geschäftsstelle sind. Ich glaube, jeder braucht auch von mir mal eine Anerkennung oder ich bin wahnsinnig gerne, gehe ich mal einmal hoch auf die Geschäftsstelle, ja, um einfach nur einen Smalltalk zu halten. Und auch da mal zu hören, was ist eigentlich bei euch los? Wie ist bei euch die Stimmung? Das gehört für mich alles dazu und das mache ich nicht nur in Bochum oder jetzt explizit in Bochum, das habe ich bei allen Vereinen gemacht. Und das ist immer das größte Lob für mich so, wo ich dann merke, dass du mit dieser Art eigentlich komplett richtig liegst. Ich bin noch nirgendwo mit Schimpf und Schande weggeschickt worden und ich bin immer ein gern gesehener Gast, also auch hier, nehme ich jetzt an nach dem Interview.
Also auch dann, auch später, wenn du weiter Trainer bist.
Ja, genau. Ja, ich weiß.
Egal welche Liga,
du wirst mich da heute noch nicht festhalten können, weil ich habe das ja auch erklärt, es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass ich auch bei einem Abstieg gehen würde, also bleiben würde, so muss ich ja sagen, so muss ich es formulieren. Ich habe einfach gesagt, ich möchte mich einfach mit dem Szenario nicht auseinandersetzen, weil wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kommt das häufig so. Dann hat man das im Kopf. Und ich ertappe mich auch immer dabei, was machst du eigentlich, wenn wir absteigen? Was sagst du dann dem Bochumer? Bleibst du, gehst du? Und dann sage ich, nein, du willst ja nicht darüber nachdenken, weil es kostet mich dann Energie. Und ich weiß, was ich an dem Verein habe, ich weiß, was ich an der Stadt habe. Ich habe aber auch gesagt, wenn es jetzt in die Hose geht und es geht mit 5 Niederlagen jetzt runter, dann hätten wir 10 Spiele hintereinander nicht gewonnen. Bin ich dann überhaupt der Richtige? Ja, oder will man nicht dann vielleicht auch einen Neuanfang haben? Also das habe ich bewusst genauso dem Ilja gesagt. Ich sage, es gibt euch auch nochmal die Möglichkeit, drüber nachzudenken. Wollt ihr dann überhaupt mit mir noch? Wenn ihr das wollt, dann ist das eine Riesenwertschätzung für mich. Und dann macht es mir auch wahnsinnig schwer, wahrscheinlich zu sagen, ich gehe. Ja, aber letztendlich, glaube ich, ist es für beide Seiten immer noch möglich, auch zu sagen, es war eine geile Zeit, wir haben es leider nicht geschafft. Und dann gucken wir uns in die Augen und sagen, dann lass es uns beenden, wir machen was Neues. Die Möglichkeit hat zumindest der VfL Bochum und ich auch noch. Und das war mir wichtig, dass ich nicht nur die Möglichkeit habe, das zu sagen, sondern dass auch der Verein durch diese Gestaltung, wie wir sie jetzt gewählt haben, diese Möglichkeit hat, auch nochmal kurz zumindest innezuhalten und sagen, ja, wir machen trotzdem weiter. Und die Chance will ich dem Verein geben und ich glaube, das ist eine faire Lösung. Und wie gesagt, ich kann im Moment noch überhaupt nicht sagen und ich will es auch gar nicht sagen, spreche ich es auch nicht aus, wir schaffen den Klassenerhalt.
Ja. Es fällt mir so schwer, jetzt aufzuhören, aber wir müssen jetzt aufhören. Ich hätte noch so viele Fragen. Zum Beispiel, wie du in der Schule warst. Okay. Echt?
Kein durchschnittlicher Schüler.
Okay.
Durchschnitt.
In was warst du gut?
Sport. Sport war gut, Mathe war gut, Latein war Desaster. Bin ich dann drüber gestolpert auf dem Gymnasium.
Und Abi-Note? Achso.
Nee, ich bin
ja, dann gestolpert.
Ja, ich bin kein Abiturient. Ich bin Realschüler, Realschulabschluss gemacht. Ganz schöne Geschichte. Also, wie das immer so ist. Man möchte ja immer bei seinen Freunden sein und war bei mir dann auch so und alle wählten Latein. Und ich habe dann auch Latein gewählt. Und dann hatte ich einen Lehrer, Nickelbrille, älteres Semester, hatte immer so ein kleines Ledermäppchen, wo seine ganzen Klassen drin standen. Und wenn er dann bei uns reinkam in die, was war das, die 7C, glaube ich, war ich, und dann hat er mir so in seinem, mach das mal so vor, du siehst es, wie es war, so in seinem Notizbuch da geblättert, dann hat er unsere Klasse gefunden, dann hat er sich wohl immer so seine Notizen gemacht, wen er mal dran nehmen müsste für Deklinieren von irgendwelchen grammatikalischen Aufgaben, die ich eh nicht verstanden habe. Und ich war immer der dran war. er konnte in die Richtung gucken, da kam Hacking, dekliniere. Und das war wie so ein Messerstich. Und ich war jetzt wieder nicht drauf. Und ich glaube, ich halte immer noch den Rekord am Aldegrever-Gymnasium in Soest, was eine Fehlerzahl in einer Lateinarbeit angeht. Ich glaube, es waren 82 Fehler. Ich hatte einen blauen Füller und es war kein Blau mehr zu sehen. Also bei der Arbeit. Das habe ich noch vor Augen.
Geil.
Ich erzähle das gerne, weil das sind so schöne. Und dann bin ich vom Gymnasium auf die Realschule Soest, Christian-Rolfs-Realschule. Und dann waren die hübschen Mädchen waren im Französischkurs. Und da habe ich gedacht, da gehst du auch hin. Ja, Französisch habe ich noch nie gehabt, gehst du hin. Dann komme ich in die erste Stunde, was mir keiner gesagt hatte, dass die alle schon im zweiten Jahr Französisch hatten. Und es war jetzt meine erste Französischstunde. Dann saß ich da, habe nichts verstanden, als die Lehrerin sagte, ja, wir schlagen mal Seite 60 auf. Ich sage, wieso Seite 60? Fangen wir nicht bei 1 an. Nee, bei Seite 60. Und ich hatte dann eine einzige Eingabe in den ganzen Unterricht. Da ging es darum, so dieser Hausflur, wie der auf Französisch heißt. Und ich habe das nicht richtig ausgesprochen. Aber Korridor ist doch klar. Und das ist ja genau richtig, nur falsch ausgesprochen. Das war meine einzige Vokabel, die ich in der ganzen Stunde gesagt habe. Danach bin ich zum Lehrer gegangen, zu unserem Klassenlehrer. Also Französisch ist nicht mein Fall. Ich gehe jetzt in den sozialwissenschaftlichen. Also das sind so meine schulerischen Erinnerungen, dass ich Kevin Keegan auf dem Schulhof war, dass ich den Musikunterricht schwänzen durfte, weil ich gebrummt habe. Also es sind ein paar schöne Erinnerungen.
Die anderen Fragen, die hebe ich mir fürs nächste Interview auf, ne?
Sehr gerne.
Ja, dann, also ich wünsche euch jetzt gar nichts, nur was?
Dass wir beide zusammen anstoßen, wenn wir das
ja,
geschafft haben.
Ja, im Bermuda-Dreieck.
Das habe ich mir sagen lassen, ja, dass ich da dann nicht drum komme.
Ja, auf jeden Fall.
Ich war noch nicht da, also das ist auch eine Lücke.
Ja.
Aber da behalte ich mich auch noch ein bisschen zurück, was diese Örtlichkeit angeht. Aber sollten wir, was wir ja alle glauben, die wir hier sitzen,
ja,
das schaffen,
ja,
dann werde ich meinen Besuch im Bermuda-Dreieck ankündigen, ja.
Dann sage ich mal bis dann.
So machen wir das.
Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.